Aber sie ja, war dann tatsächlich auch mit bei mir zu Hause. Das heißt, ich habe sie im Prinzip mitgenommen.
Wir nehmen die Arbeit auch manchmal mit nach Hause.
Was? Auch wenn ihr das, ja, nicht,
das ist nicht gewollt. Wollt,
nee, das ist nicht gewollt. Das heißt also, der Geist ist jetzt mit, ist jetzt mitgekommen.
Ja, weil wenn man medial ist, kann es eben passieren, dass die Leute dich als so wie ein Leuchtturm, keine Ahnung, du ziehst dann wirklich Seelen
die an.
Das, ja, genau. Ja. Und in dem Fall war es halt so, dass sie mit nach Hause gekommen ist.
Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Einen wunderschönen guten Freitag.
Einen wunderschönen.
Unsere neue Folge ist jetzt raus und wir freuen uns, dass ihr reinhört. Es ist eine großartige Folge. Ich liebe das Thema. Es ist für manche kontrovers, für mich nicht. Ich finde es super spannend. Wir sprechen nämlich über Geister
und
Paranormales.
Also über Tales from the Crypt, also Geschichten aus der Gruft. Denn wir zwei, Alexandra und ich, haben über die Jahrzehnte hinweg schon einige Begegnungen gehabt, die uns sehr ins Grübeln gebracht haben. Und ihr da draußen, ihr schreibt uns auch immer wieder fleißig, worüber uns natürlich jedes Mal freuen. Und zu diesem Thema sind auch schon einige Fragen reingekommen.
Ganz genau. Und die werden wir natürlich auch nachher besprechen mit unseren Ghost Huntern, die ich euch gleich vorstelle. Also wie gesagt, soziale Netzwerke sind wichtig. Facebook, Instagram, egal. Und ich kann euch eins sagen, der Christoph ist extra bei Instagram eingetreten.
Nach 150 geworden. Jahren
weiß auch
habe
er,
ich mich angemeldet.
Wo der Knopf ist. Und wenn ihr mal auf sein Profil klicken wollt, dann bitte macht das. Es ist Christoph_Bechtel.
So. Genau.
Und wenn ihr ihm und mir noch nicht folgt, dann holt es bitte jetzt nach. Aber jetzt kommen wir zu unseren großartigen Gästen, zu den Ghost Huntern NRW. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Melanie und lieber Mario.
Hallo.
Toll, dass ihr extra hergekommen seid und ja, wie gesagt, spannendes Thema. Ihr werdet ja von Menschen gerufen, die rausfinden wollen, was in ihren vier Wänden passiert. Und Melanie, du hast es eben gesagt, ihr untersucht und erforscht paranormale Phänomene.
Genau, da würde uns natürlich interessieren, gut, wir können uns natürlich alle vorstellen, was paranormal ist, aber vielleicht könnt ihr das aus eurer Warte noch mal kurz erklären.
Paranormal ist alles das, was die Leute sich nicht in dem Zusammenhang, wo sie sagen, das spukt bei uns, erklären können. Ob es jetzt ein Klopfen ist, was sie nachts hören, ob es Schatten sind, die sie sehen, Elektrogeräte, die von alleine angehen oder ausgehen. Das ist mannigfach. Also, aber eben nicht alles, was als paranormal erklärt. Entschuldigung, ich bin auf die ganze Zeit. Alles, was als paranormal gilt oder was die Leute als paranormal empfinden, ist es eben nicht. Und wir versuchen vor Ort dann eben rauszufinden, ob es was Paranormales ist oder eben nicht.
Wie lange macht ihr das schon jetzt in eurem Team? Ihr seid ja mehrere, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ich seit 7 Jahren.
Ja, und ich habe 2010 das Team Ghost Hunter NRW gegründet.
Also da muss man ja auch erstmal wirklich einen guten Grund haben zu sagen, wir gründen jetzt ein richtiges Team, was dem Spuk quasi auf den Grund geht. Also
ein Ende macht.
Wie war das? Wie war das für dich? Also warum hast du die Ghost Hunter NRW gegründet?
Ja, 2009 habe ich per Zufall Ghost Hunters im Fernsehen gesehen. Und ich wusste sofort, das interessiert mich. Weil es mich eben schon immer interessiert hat, dieses Thema. Ich wollte schon immer wissen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Bilden sich die Menschen den Spuk nur ein oder gibt es den in echt? Und wenn es das echt gibt, kann ich dann mit meinen lieben Verstorbenen in Kontakt treten oder können die das auch mit mir? Und wenn ja, wie geht das? Ich wollte es unbedingt wissen, ob das echt ist. Und somit kam es dann, dass ich 2010 gesagt habe, okay, es gibt kein Team in meiner Nähe, dann müssen wir das selbst gründen und müssen erstmal gucken anhand der Geräte, wie funktioniert das überhaupt? Wie geht das?
Ja, das finde ich total spannend. Also wie geht das? Das ist genau das. Also ich kenne natürlich auch viele Leute, die Geschichten erzählt haben über paranormale Dinge, die bei ihnen passieren oder die sie sich zumindest nicht erklären können. Ich habe auch schon das ein oder andere erlebt, das Übersinnliche, wo ich weiß einfach, dass es so ist. Also ich zweifle daran gar nicht. Aber wie stellt man das, ich sag mal, professionell fest? Also ich glaube nur, aber ihr könnt überprüfen.
Also damals war es so, dass wir uns erstmal mehrere Geräte gekauft haben,
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel hier ein Gaussmaster, den ich hier in der Hand halte. Den könnt ihr sehen, die Zuschauer jetzt nicht.
Ja, ich muss das kurz erklären. Das ist ein kleiner, rechteckiger Kasten in Grau. Da ist, sieht aus wie ein Geigerzähler im Film und ist nicht
Grün
größer als eine Fernbedienung.
Auf Rot ist die.
Und der macht auch ein Geräusch. Deswegen haben wir den mitgebracht. So, und wenn man jetzt hier irgendwie mit dem mit der Technik drankommt, also ich könnte
Vorführeffekt.
Genau, jetzt will ich es mal vorführen und funktioniert nicht. Also normalerweise gibt er hier ein Geräusch von sich.
Dass man merkt, das sind elektromagnetische Schwingungen.
Genau.
Und den benutzen wir auch zu einer Grundmessung. Das kann ich später noch erzählen, wie denn so eine Geisterjagd wirklich abläuft. Mhm. Aber der misst natürlich keine Geister. Der misst nur elektromagnetische Felder. Und Theorien zufolge sagt man, dass verstorbene Menschen elektromagnetische Impulse von sich geben können. Und das wiederum ist mit den Geräten messbar. Deswegen benutzen wir
die. Obwohl die nicht mehr körperhaft sind.
Genau.
Ja, natürlich nicht.
Aber die
bestehen ja aus Energie.
Eben, und Energie geht nicht verloren.
Aber ist es dann egal, ob der Tote, also ob der Geist, sag ich mal, 1000 Jahre tot ist oder nur, oder 10?
Das spielt keine Rolle, denn Zeit existiert im Jenseits nicht.
Das heißt also, es könnte jemand sterben und bleibt dann für uns gesehen auf ewig im Äther erhalten und merkt das selber gar nicht.
Rein theoretisch schon, aber wie gesagt, ist alles reine Theorie.
Ja,
kannst
ja,
du nicht
ja,
wirklich erfragen. Aber ja.
Als unsere Mutter gestorben ist, die war im Krankenhaus im Koma und es war keine Hoffnung und wir mussten entscheiden, dass wir die Geräte abstellen. Habe ich denen gesagt, also bitte machen Sie das Fenster auf, damit die Seele rausgehen kann. Ist das vernünftig gewesen?
Ich glaube, das ist der Aberglaube für einen selbst. Weil die Energie, wir nennen es jetzt mal Seele, ja, die schwebt anhand von ganz vielen Erzählungen, schwebt ihr sowieso nach oben. Und eure Mutter hat euch mit Sicherheit gesehen, wie ihr da seid, wie ihr trauert.
Wir in der Cafeteria gesessen haben, dann wollen wir nicht dabei sein.
Oder nee, so. Wir waren nicht in der Cafeteria, wir waren im Eiscafé.
Ja, oder so. Das ist jetzt, ja. Christoph und ich, wir lachen da immer ein bisschen drüber. Meine Mutter hatte sehr viel Humor, die hätte das verstanden.
Ja.
Unser Cousin ist Arzt und der hatte uns geraten, nicht dabei zu sein. Und ich hatte Angst, irgendwas Traumatisches mitzubekommen in dem Moment, so wie wenn jemand vielleicht noch aus Reflex nach Luft ringt. Das wollte ich, da habe ich ganz furchtbar Angst vor gehabt. Und ich bin mit dieser Entscheidung meinerseits sehr einverstanden gewesen. Also ich bereue das auch nicht. Und
allerdings
ich weiß,
haben
meine
wir
Mutter versteht das.
Mit uns ein bisschen. Und dann ist also, bevor das eigentliche Ereignis eingetreten ist, also das Abschalten der Maschinen, was ganz Seltsames passiert, das möchte gerne Alexandra, glaube ich, erzählen mit deinem Telefon, mit dem Bild.
Ach so.
Da standen wir quasi beratend abseits und hatten uns dann irgendwie natürlich, die war auf der Intensivstation alleine, es war im Augenblick kein anderer da. Und Alexandra hatte dann gesagt, wir unterhalten uns besser etwas leiser.
Falls
wer weiß,
Mutti
was
die
alles hört, was wir hier so entscheiden. Und dann hat Alexandra einen Anruf bekommen und das Telefon war vorher auf schwarzem Bildschirm quasi, also im Pausenmodus. Hat telefoniert, hat also das Telefon wieder weggesteckt.
Ich habe die ganze Zeit, wir hatten an dem Tag von der Fußballmannschaft meines Sohnes ein Grillfest und ich kriegte also die ganze Zeit WhatsApp, wer bringt Baguette mit, wer bringt dies mit, jenes mit, tralala. Und irgendwann hole ich das Handy raus und guck drauf und da ist ein Foto von meiner Mutter und mir in der U-Bahn in New York, wie sie hinter mir steht und mich festhält, da waren wir, das war 2004 oder so, und wie sie mich so von hinten festhält an der U-Bahn und so, wir beide so lachen, ne? Und dann habe ich zu meinem,
habe ich das Foto aufgenommen,
das war aber von 2004 und ich habe 50.000 Bilder auf meinem Handy und ich habe das nicht gesucht. Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann habe ich zu ihm, ich habe gedacht, er hätte mir das jetzt in der Sekunde geschickt. Nee. Hast du mir das Bild von der Mutti geschickt? Und dann sagt er so, nee. Und ich so, Christoph, wo kommt das jetzt auf einmal her? Das war von 2004. Ihr wisst selber, wenn du ein iPhone hast, das Bild kommt nicht sofort. Das musst du suchen.
Nee, vor allen Dingen musst du erstmal die Foto-App aufmachen.
Ja. Ich habe nichts gemacht.
Nee.
Und ich sag, das gibt's doch gar nicht. Und dann kam der Krankenhausseelsorger und dann habe ich dem das erzählt. Ich musste natürlich auch darüber weinen und dann, weil es so irgendwie so berührend war. Und dann hat der gesagt, ach, hier passieren Dinge zwischen Leben und Tod. Das können Sie sich, kann man sich nicht erklären. Und dann hat er gesagt, gucken Sie sich das Bild an. Und ich muss,
Sie hat gesagt, gucken Sie doch mal, es ist eine Nachricht von Ihrer Mutter, die steht hinter Ihnen und hält Sie fest. Mhm. Und das will sie Ihnen mitgeben.
Sehe ich auch so, dass das nochmal so war. Ihr hadert gerade über diese Entscheidung, aber es ist alles gut. Das war das. Ich halte dich fest für immer. Egal, was passiert. Und über den Tod hinaus auch. Und die wollte mit Sicherheit sagen, ihr braucht gar nicht hadern. Es ist alles gut. Ich bin damit zu... Ja, fein.
Ja.
Also mir hat sie keine Nachricht geschickt.
Du bist auch eher rational denkend.
Meine Mutter hat immer Germany's Next Topmodel geguckt und hat sich aufgeregt über, wenn Heidi Klum sagte, ich habe leider kein Foto für dich. Hat der Christoph gesagt, Mama, warum hast du kein Foto für mich?
Ja, genau, das stimmt.
Du sagst, sie hatte Humor, das würde ja wieder passen.
Ja, meine Mutter hatte sehr viel Humor, ja.
Genau, also das war eine Sache, die uns wirklich an dem Tag und auch darauf sehr ins Grübeln gebracht hat, weil wir uns das wirklich überhaupt nicht erklären konnten. Es war keine Funktion aufgerufen worden. Und das, ich bin ja ein sehr technikaffiner Mensch und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mhm. Wir haben früher gewohnt neben einem Pfarrer und wir sind auch sehr christlich erzogen worden. Unser Vater war Presbyter. Und wir haben im...
Was auch immer das bedeutet, habe ich bis heute nicht verstanden.
Hatten also in unserem Konfirmandenunterricht eben auch sehr viel Bibelunterricht gehabt, wie das so ist. Und da hieß es, dass das Christentum und eine der großen Errungenschaften des Christentums ist, dass wir von den Geistern befreit werden, dass Jesus uns von den Geistern befreit hat. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie das wir vom Aberglauben, ne, also dass der Mensch frei wird. Und dann haben wir uns natürlich auch nochmal damit beschäftigt mit dem Thema. Und da das scheint wirklich so zu sein, dass das so darin verkündet und geglaubt wird. Aber es gibt ja Dämonen und Engel. Und wenn man sich mal die ganzen Horrorfilme anguckt, die über die Jahrzehnte hinweg auf den Markt gebracht worden sind, da geht es ja meistens bei so ganz schlimmen Sachen immer um den Teufel und seine ganzen anderen Spießgesellen und um Erzengel, die einem helfen wollen. Also nicht um Geister. Und das ist wohl auch bei Exorzismen, so wie ich das in Erinnerung habe, ist das in Anführungszeichen legitim, sowas zu glauben, dass solche Wesen existieren. Aber dass wir, wenn wir sterben, dass wir verschwinden und dann auf den jüngsten Tag warten. Das ist meine Erinnerung an die ganze Sache.
Und das ist ja auch vollkommen widersprüchlich, weil ich bin jetzt auch nicht mehr in der Kirche, ich bin aus der Kirche ausgetreten und bin da mehr Agnostiker. Ich glaube dran, dass es was gibt, aber nicht religionsbezogen. Und in der katholischen Kirche, dieses Glaubensbekenntnis, da wird ja gesagt, wir glauben an Gott, den Allmächtigen, seinen eingeborenen Sohn, auferstanden von den Toten. Und eigentlich stützt das ja diese These, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und von daher finde ich das auch immer, ja, kann man ruhig hinterfragen. Das
ja, Ganze. Ja.
Was glaubt ihr, was nach dem Tod passiert?
Also ich glaube definitiv, dass wir erstmal hinübergehen, ja, ins Jenseits. Oder auch hier bleiben. Also auf jeden Fall, dass es weitergeht. Und dass wir da, ist vielleicht auch meine große Hoffnung, all unsere verstorbenen Tiere und geliebten Menschen wiedersehen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass mein Hund mir entgegengelaufen kommt, den ich dann wieder in die Arme schließen kann, streicheln kann. Aber auch halt alle, die vor mir verstorben sind.
In welcher Gestalt wären denn die, also was glaubt ihr, in welcher Gestalt die Verstorbenen auf einen zukommen, in der Gestalt, in der man sie zuletzt gesehen und erlebt hat, oder in einer Gestalt, in der sie sich selbst vielleicht jugendlich oder wohlfühlen? Ja.
Also wirklich, wo sie im Leben die besten Zeiten hatten, wo sie sich körperlich am wohlsten gefühlt haben. Also ich glaube, es wäre jetzt nicht schön zu sehen, wenn man rübergeht und dann...
Kommt die Oma
auf einen ganz zu. Genau, richtig.
Unsere Klienten berichten ja auch oft darüber, dass sie Verstorbene gesehen haben. Also nicht nur, wie Mario vorhin gesagt hat, Schatten im Augenwinkel, sondern beispielsweise eine Mutter hat mir erzählt, sie saß im Wohnzimmer, hat die Wäsche der Kinder zusammengefaltet, guckte kurz zum Türrahmen, guckte wieder weg, guckt wieder hin und hat im Türrahmen einen kleinen Jungen im Matrosenanzug gesehen.
Aha.
Ihre Kinder waren aber nicht zu Hause.
Da kriege ich Gänsehaut.
So, eine andere Frau sagte, sie lag im Bett, ihr Mann hat noch Fernseh geguckt, sie wollte aber schon früher schlafen und ist aufgewacht, wie sich ein Mann über sie beugte. Also sie hat diesen Mann gesehen, hat sich tierisch erschrocken, hat nach der Nachttischlampe gegriffen, hat schnell angemacht, es war niemand im Raum. Krass. So, und das sind Dinge.
Aber sie weiß bis heute nicht, welcher Mann das gewesen ist.
Also nein, da war auch keiner im Raum oder ähnliches. Okay. Und das sind Dinge, die die Menschen erschrecken.
Natürlich.
Und plötzlich durch diesen Schreckmoment ist man sensibilisiert. Und jedes Geräusch und alles, was einem gerade nicht so ganz koscher vorkommt, war der Geist. Mhm. Und wenn wir jetzt hinkommen, müssen wir das Ganze erstmal auseinanderpuzzeln. Also denn viele Geräusche sind natürlich erklärbar.
Ich kann mich erinnern zum Beispiel, als wir klein waren und wir umgezogen waren als Kinder, wir hatten, also unser Vater hatte mit unserer Mutter ein Haus gebaut und da knackte natürlich das Gebälk über Wochen und Monate hinweg, weil sich das ja alles erstmal absetzt und richtet und sowas. Aber da haben wir als Kinder irgendwie auch nachts da gelegen und haben gedacht, was da kommt, da ist irgendwas.
Da läuft jemand.
Wahrscheinlich war es auch ein Marder. Aber meine Frage wäre ja, also was veranlasst die Menschen dann, euch zu rufen? Weil sie Angst haben vor einem Spuk im Haus und habt ihr schon dann jemals einen echten Spuk dort festgestellt? Und wie kriegt man den weg?
Ja, es gibt zwei verschiedene paar Menschen, sage ich jetzt mal. Die einen, die unbedingt den Spuk zu Hause haben wollen.
Ach ja?
Ja. Also wenn wir denn da hinkommen und haben jetzt alles untersucht und wir sagen, okay, hier ist absolut nichts. Nichts deutet auf einen Spuk hin. Alles, was ihr uns erzählt habt, konnten wir jetzt natürlich erklären. Die sagen, nein, dann könnt ihr das nicht richtig. Hier ist auf jeden Fall was, wo wir dann sagen, ja, da können wir leider auch nicht
helfen.
Es gibt
halt Leute, die uns dann als günstige Samstagsabendsunterhaltung sehen. Die wissen, dass es halt Ghost Hunter gibt. Die uns rufen, dass sie sagen, da passiert irgendwas.
Kostet ja nichts. Ja,
also ihr macht das ja ehrenamtlich, um es mal so zu sagen.
Was? Verdient also das da müsst kein ihr sofort Geld. Abstellen.
Und ihr macht das immer nur, wenn ihr frei habt dann. Genau, ne? Vom normalen Beruf, also am Wochenende oder Feiertag.
So. Aber nochmal. Es war tatsächlich schon so gewesen, dass wir zu Leuten nach Hause gekommen sind und die auch sagten, ja, und die Kinder, die hätten da schon was erlebt. Und das ist bei uns immer, da wir selber Kinder haben, sind wir dann schon sehr darauf bedacht.
Die Kinder erleben immer
den
irgendwas,
rege Fantasie. Den Leuten auch zügig zu helfen. Ja, und dann kommt man dann in die Wohnung rein, geht erstmal ins Wohnzimmer, lernt sich erstmal kennen. Dann hast du dann Vitrinen da, voller Horrorfilme. Wo du sagst, okay, dann gehst du ins Kinderzimmer rein. Und in dem Fall war es dann wirklich so gewesen, die Kinder hatten die komplette Playmobil-Ausrüstung von Ghostbusters.
Ja.
Und ich sage dann zu denen, haben die Filme schon gesehen? Und die waren 5, 6.
Nein.
Natürlich haben die gesehen. Und dann weißt du dann auch, woher es kommt eventuell. Ne? Und da war tatsächlich auch nichts.
Oh mein Gott, ja, das ist natürlich blöd. Das finde ich auch nicht in Ordnung, weil die Leute wissen ja, dass es Quatsch ist und die wollen halt nur so eine Sensation haben. Aber wir wollen uns ja ernsthaft damit beschäftigen. Was war jetzt zum Beispiel mit der Frau, mit dem Kind, mit dem Matrosenanzug? Also was konnte man da feststellen? Könnt ihr euch erklären, was das für eine Geschichte gewesen ist? Oder war es tatsächlich nur Einbildung?
Ich glaube, ich war da noch gar nicht bei, oder?
Oder der Mann, der sich über jemanden beugte im Bett.
Also auch wenn wir kommen, wir versuchen natürlich immer unser Bestes, aber wir können das auch nicht immer 100% sagen. Wir können das auch nicht garantieren. Meistens ist es so, wenn wir irgendwo hinkommen und dann tatsächlich hier mit unseren Geräten, vielleicht erkläre ich ganz kurz, wie so eine Geisterjagd
läuft. Ja, gerne. Also es ruft jemand an, um es jetzt mal
ja,
so
meistens
zu sagen,
kontaktiert man uns per E-Mail oder per Facebook. So, und dann telefoniere ich auch im Vorfeld mit Ihnen, höre mir die ganze Geschichte mal an und entscheide dann, okay, das hört sich tatsächlich an wie ein Spukfall oder ist es mehr so ein bisschen Einbildung, sage ich jetzt mal.
Ne? Generell ist es aber so, dass wir erst bei jedem glauben, der uns anschreibt.
Ja, sowieso.
Ja.
Und dann fahren wir eben dorthin, setzen uns erstmal zusammen, dass wir uns das nochmal alles erzählen lassen. Die meisten sind auch sehr aufgeregt, wenn wir kommen. Und dann sage ich immer, keine Sorge, die Geister springen nicht sofort aus allen Ecken, wenn wir kommen. Ne? Es passiert überhaupt nichts. Denn wir wollen ja den Menschen Ruhe bringen und aufklären und denen die Angst nehmen. Das ist unser Hauptziel. So, und dann beginnen wir mit einer Grundmessung. Dafür benutzen wir unsere Geräte und die benutzen wir dafür, um Fehlinterpretation unsererseits ausschließen zu können. Wir müssen also wissen, wo sind hohe elektromagnetische Felder, auf die unsere Geräte reagieren. Zum Beispiel, wo steht ein Modem, wo ist der Sicherungskasten, vielleicht eine ältere Mikrowelle, die auch ein elektromagnetisches Feld hat. Denn wenn ich im Dunkeln später bei einer Aktivsitzung daran vorbeigehe und Fragen stelle, also wir sitzen dann im Dunkeln und im Dunkeln nicht, weil es dann so schön gruselig ist, sondern weil unsere eigenen Sinne dann geschärfter sind.
Ja,
ne? Also wir hören mehr, wir fühlen mehr, also wir fühlen dann plötzlich mehr, wenn es kälter wird oder wenn sich irgendwie ein Haar bewegt oder wenn man sich vielleicht auch angefasst fühlt. Man
sensibilisiert ist in dem Moment.
Nur mit dem Sehen.
Nee, aber da, du
ohne
ist ja
das
so,
Sehen.
In ja, der Nacht, ja.
Wenn du aufwachst.
Ich meine, wenn es dunkel ist, dann sieht man ja weniger.
Nein, aber man fühlt. Das ist
okay,
macht total
also
Sinn.
Meistens ist es ja auch nicht hundertprozentig dunkel. Das heißt, Schatten sind
es ist nicht so,
zu sehen.
Also man macht das nicht dunkel. Schwarz.
Nein, aber wenn du mal als Kind im Keller gestanden hast, im dunklen Keller, und dann bist du so aus Angst einfach nur schockstarr und du stehst da. Und dann fühlt man ja. Man fühlt das Dunkle, man fühlt einfach, was du gesagt hast, Wärme, Kälte und woher könnte Gefahr drohen oder eben auch nicht oder wo ist der Ausgang?
Und das ist ja da zum Beispiel auch die Sache, wenn du empathisch bist oder wenn du sensibilisiert bist. Du merkst das zum Beispiel auch in einem Supermarkt, wenn jemand auf einmal 10 Zentimeter hinter dir steht, wo du sagst, ey.
Stimmt, ne? Genau. Direkt, und diese Dinge vergisst man, diese alltäglichen Dinge, ne? Dass du auf einmal das Gefühl hast, du wirst beobachtet, ne? Und dann guckst du dahin und dann wirst du beobachtet.
Genau.
Aber wir haben dich jetzt unterbrochen. Das ist sehr spannend.
Also ihr schließt die elektromagnetischen Störquellen nicht aus, aber ihr könnt sie dann orten, um euch, damit ihr euch konzentrieren könnt auf andere Dinge, die noch übrig bleiben.
Und da ist eben die Sache, wenn in der Wohnung jetzt halt hohe Störwerte sind elektromagnetischer Basis, dann können wir die Geräte nicht benutzen, weil es dann einfach keinen Sinn macht.
Also wir machen dann auch unsere Handys alle aus, denn auch Handysignale können unsere Geräte beeinflussen. So, und jetzt sitzen wir da im Dunkeln natürlich mit unseren Klienten. Kinder dürfen nicht dabei sein.
Das hat welchen Grund?
Erstens, wir wollen den lachen und irgendein Blödsinn.
Nein, wir wollen denen einfach keine Angst machen. Wir wollen ja Angst aufklären, ne? Und nicht noch mehr Angst machen. So, und dann sitzen wir eben dort zusammen. Wir stellen Fragen, die auf deren Erlebnisse basieren. Also beispielsweise, jemand hat dann Schritte gehört nachts oder hat jemanden gesehen oder sonstiges. Dann stellen wir Fragen in den Raum hinein und tun so, als sprechen wir jetzt direkt jemanden an. Wir müssen ja gucken, gibt es da irgendwelche Reaktionen. Ne, zum Beispiel bitten wir dann, falls jemand da ist, einen unserer Geräte zum Ausschlag zu bringen oder mal einen Bewegungsmelder angehen zu lassen. Oder der Mario hat so kleine Katzenbälle, die auch angehen und schon angegangen sind. Ja, Nachfragestellung. Und wir benutzen hier auch ein ganz normales Diktiergerät, um eben Antworten aufzunehmen, also Geisterstimmen aufzunehmen.
Was ist denn eine Geisterstimme? Ist das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was?
Nein, also es sind, wenn ich jetzt, oder wenn wir fragen, kannst du uns vielleicht deinen Namen sagen? Weiß nicht, bist du hier gestorben oder so? Und dann haben wir eventuell eine Antwort auf unserem Diktiergerät. Das heißt, es wird gesprochen, aber so gesprochen, dass wir zum Zeitpunkt der Aufnahme das nicht hören
können. Das finde ich aber gruselig.
Das heißt, körperlose Stimmen.
Müsst das aber dann im Nachhinein rausfiltern und dann andere Rauschen rausnehmen und dann.
Aber was hört man denn dann? Also hörst dann auf dem Diktiergerät, wie einer sagt, Siegfried oder was?
So ungefähr. Aber nicht so, wie wir jetzt sprechen, weil es ist ja nur eine Energieform und man hört das. Kleines Beispiel. Ich hatte selber Spukerlebnisse zu Hause in meiner eigenen Wohnung.
Mhm. Wie alt warst du da?
Ich hatte schon mein Team. Es war ungefähr 2012. Und ich habe mich immer gewundert, was ist denn hier los? Ne? Und warum, wieso, weshalb? Und dann sagte jemand zu mir, mach doch mal eine Aufnahme. Ach ja, habe ich selber gar nicht dran gedacht, bei mir zu Hause.
Das fände ich aber gruselig. Da gibt es ja auch diesen furchtbaren Film, wo die Kamera nachts aufstellen und am nächsten Tag
Paranormal Activity.
Ja, oh Gott, das kann ich mir nicht angucken. Aber Entschuldigung. Ja.
Aber so schlimm ist es nirgendwo gewesen bisher. Okay. So, und wir waren zu dritt. Wir haben das Diktiergerät im Wohnzimmer auf meinen Tisch gelegt, haben mehrere Fragen gestellt, haben gesagt, komm, lass mal jetzt mal zu Hause bei sich. Nimmt man das Ganze nicht so ernst wie bei den Klienten, ne? Wir sind dann raus auf den Balkon gegangen und in dieser Zeit sagte eine Stimme um 1 Uhr mit so einem rollenden R.
Ui. Oh. Aus dem Diktiergerät oder aus dem Raum?
Guck mal. Im Raum hat das jemand aufs Diktiergerät besprochen.
Ihr habt das gehört und es wurde auch aufgenommen.
Nein, wir haben das nicht gehört. Wir waren ja gar nicht im Raum, wir waren auf dem Balkon.
Ach so.
Und im Nachhinein, auch nach jeder Untersuchung, werden ja die Audiodateien abgehört. Und das ist nicht so, dass wir irgendwas rausfiltern oder so, sondern nur diese Worte, wo ich jetzt meine, ich sitze ja dann auch genauso vor einem Audioprogramm mit Kopfhörer und versuche es genau zu hören. Wenn ich jetzt meine, ich höre etwas, dann mache ich das Ganze lauter.
Ja.
So, und dann kann man manchmal eine Stimme hören. Und das ist, hört sich nicht so an, so eine kräftige, feste Stimme wie wir, sondern eher geflüstert. So, es ist leise geflüstert.
Wahrscheinlich, weil das
mehr blechernd.
Körperlos.
Ja.
Genau.
So, und so war es auch damals bei mir zu Hause. Ich habe dann, wir haben eine halbe Stunde aufgenommen, weil ich gesagt habe, komm, bringt eh nichts. Ne? Hab die Audiodatei dann weitergeschickt und habe gesagt, bitte hör mal ab. Ich habe da keine Lust zu. So, und dann hat die das abgehört und hat mir das zurückgeschickt und sagt, so, kannst du hier anhören. Und ich, wie, war da was drauf? Und dann habe ich es abgehört und habe gedacht, ach je, was ist denn um 1 Uhr?
Ja,
was will
ja,
er mir denn da sagen? Denn da?
Ja, was
wer war denn da?
Mittagessen.
Nee, es war nachts.
Ach
ja,
so.
Es war ja 23 Uhr, wo wir irgendwas aufgenommen haben.
Mitternachtssuppe.
Ja. So, und das sind eben solche Stimmen, die
aber
wir auch.
Um 1 Uhr ist aber nichts passiert.
Nein, gar nicht.
Ich finde das so unheimlich. Ich finde das so unheimlich, weil ich denke so, denkst du dir da nicht, was soll denn um 1 Uhr sein? Also, ne, da würde ich automatisch.
Ja.
Auch, böse Geister, gute Geister. Ich habe so viele Hollywood-Filme gesehen, die beschäftigen sich ja nur mit bösen Geistern. Dass du nicht davon ausgehst oder ihr nicht davon ausgeht, dass es böse ist, ist ja klar. Ihr seid da professionell und das denke ich ja jetzt auch. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, was ist der Sinn einer solchen Nachricht? Also was möchtest du mir sagen?
Mhm.
Was ist denn um 1 Uhr? Wo soll ich hinkommen? Unter die alte Eiche?
Wir uns auch sehr häufig.
Ja.
Wir fragen uns das natürlich auch sehr häufig. Und meistens bekommen auch wir keine Antwort. So, es gibt so Worte oder Wortfetzen, die wir aufnehmen und können dann auch nicht hundertprozentig sagen, ah, da war der Herbert, der hat gesagt, der sucht die Luise und kommt jetzt nochmal dahin, weil er da...
Es könnte sogar sein.
Kommt jetzt nochmal dahin, weil er hier gearbeitet hat und sucht die jetzt, weil das war ihre Arbeitskollegin. Das können wir nicht sagen.
Ja,
bei den Sachen ist es halt auch so, das muss einen Sinn ergeben. Das heißt, wenn wir jetzt da sind, Fragen stellen und da kommen dann tatsächlich über EVP Dinge, wo wir nichts mit anfangen können oder die Klienten nichts mit anfangen können, dann... Ja.
Du hast
zwar dann was da drauf, aber kannst im Prinzip da nichts zu sagen.
Das ist ja ein Phänomen, ne? Also eine Stimme hören. Was war denn so bisher das beeindruckendste Phänomen, das ihr wahrgenommen habt? Das muss ja nicht unbedingt eine Stimme gewesen sein, sondern kann ja auch ein Rumpeln gewesen sein.
Mhm. Also genau. Und habt ihr schon mal eine Message gehabt, die Sinn gemacht hat für jemanden?
Also es gibt zwei Dinge, die ich erlebt habe. Da war der Mario nicht dabei, aber Mario hat selbst auch viele Dinge erlebt, die medial waren. Die kannst du vielleicht gleich erzählen. Aber wir waren in Förde und haben dort eine ganze Villa untersucht. Und die eine Hälfte des Teams war im Haus und ich war mit der anderen Hälfte des Teams im Garten.
Mhm.
So, und man muss sich das so vorstellen, es ist eine Villa gewesen, der Garten war total gepflegt und auch, ich weiß nicht, 3 Meter hoch, blickdicht umzäunt. Also es hätte jetzt auch, das haben wir nachgeguckt, es hätte kein Nachbar sein können, kein lustiger Vogel, der mal irgendwie da drüber guckt und so. So, und da wir ja auch Videos produziert haben damals, habe ich dann gerade in die Kamera eine Kamera kurz erklärt, habe gesagt, so, wir stehen jetzt hier im Garten und das ist die und die Kamera und auf einmal merke ich so, paff! Und ich habe mich rumgedreht und habe gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert? Warum bewerft ihr mich? Und die zwei hinter mir so, hä? Wieso bewerfen? Ich so, ihr habt mich doch gerade beworfen. wir haben dich nicht beworfen. Die haben gedacht, ich verarsche die und ich habe gedacht, die verarschen mich. Mhm. Dann habe ich gesagt, guck doch mal hier. Und ich merkte das immer noch. Es war richtig doll, so pflaumengroß ungefähr. Und dann, es war ja dunkel, wir standen ja im Dunklen. Und dann haben die geleuchtet und sagen, ja, man sieht einen Abdruck. So ein Lehmklumpenabdruck.
An der Jacke.
So, und später bei unseren Auswertungen konnte man sehen, wir hatten auch so eine Wildtierkamera aufgestellt, also die immer bei Bewegung ein Foto macht und da konnte man, oder auch Video, da konnte man eben sehen, dass niemand hinter mir was geworfen hatte. Und zur selben Zeit hat eine Stimme gesagt, wirf ihn weg. So, und natürlich, da haben wir sehr viel Spukerlebnisse gehabt. Ein anderes Teammitglied hat im Haus selbst eine Stimme gehört, die gesagt hatte, Hilfe! Und das war genau das, was sie gehört hat, was unsere Klientin auch erzählt hatte, was die immer wieder gehört hat und was sie auch Angst gemacht hat.
Konnte
ja,
die Klientinnen aus der Historie des Hauses erklären, was da vielleicht passiert ist?
War ich möchte das gar nicht so weit ausführen jetzt, weil das war eher familiär.
Mhm. Okay. Mhm.
Die haben da sehr viele, sie selbst hat sehr viele krasse Erlebnisse gehabt in ihrer Kindheit und das passte alles irgendwie im Nachhinein zusammen.
Kriegt man so einen Spuk weg?
Jein. Manchmal wollen die, die noch da sind, gehört werden.
Mhm.
Also beispielsweise eine Oma hat sich sehr kräftig bei ihrer Enkelin bemerkbar gemacht, weil sie sagen wollte, Leute, ihr habt hier ein Problem, kümmert euch drum, sonst wird es schlimmer. Wir wussten gar nicht, dass die überhaupt ein Problem haben. Ich habe meiner Klientin das erzählt und die sagte, oh, krass, wir haben wirklich ein Problem. Mit meinem 19-jährigen Sohn, der sich jeden Morgen übergibt und der will sich einfach nicht helfen lassen. Der müsste eigentlich schon längst irgendwie an der Speiseröhre operiert werden, weil es eben so häufig vorkommt und. Der schiebt das immer wieder vor sich her. Und die Oma sagte, Leute, jetzt kümmert euch drum um den Jungen.
Was hat die denn gemacht, um sich bemerkbar zu machen?
Die hat Sachen bewegt, wenn sie oder ihr Sohn vorm Spiegel standen und sich gerade gekämmt haben, hat man gesehen, wie hinter denen einer vorbeilief und das hat die natürlich erschreckt, die hat Angst.
Ja, natürlich, also da hätte ich auch Angst, bin ich ganz ehrlich, aber man muss, glaube ich, also du würdest wahrscheinlich oder ihr würdet raten, diese Zeichen anzunehmen und eben keine Angst zu haben, sondern einfach zu gucken, wie Gefühle, die einen übermannen, dass man hinschaut.
Man braucht keine Angst haben, das ist das Problem. Ja. Ich kann die Angst aber verstehen.
Mhm.
Ich kann auch die Angst verstehen, dass man Angst um seine Kinder hat.
Mhm.
Weil die meisten Menschen wissen nicht, was ist da. Wir sind geprägt durch Horrorfilme.
Ja, absolut.
Ja, wir glauben immer, also es hat auch viel mit dem eigenen Glauben zu tun. Ich habe das gerade letztens einer Klientin erzählt. Wenn zum Beispiel wir jetzt zu Hause sind und es bewegt sich etwas, dann kann man entweder so reagieren, oh Gott, was ist da? Das sind Dämonen, die wollen mir jetzt was Böses. Und auf der anderen Seite kann man auch so reagieren, dass man sagt, oh, yes, super, da ist jemand, der will mir was sagen. Geil.
Der das Dämon ist ja das,
aber was? Aber was?
Ich leg dich um.
Nein, aber was mir schon passiert ist, ist, dass ich zu Hause, ohne Witz, ich habe etwas auf den Tisch gelegt und ich weiß, es war da. Und ich bin alleine zu Hause und es ist weg.
Du meinst,
ich
die
finde es.
50
ja, zum Beispiel
Euro.
Den Ring.
Achso.
Den Ring habe ich gestern auf dem Tisch liegen lassen. Gestern haben wir auch ein paar Podcast-Aufnahmen gemacht und der war hinterher nicht mehr da. Und ich habe natürlich sofort gedacht, Herbert hat ihn eingesteckt, um ihn seiner Frau zu schenken zu Weihnachten. So, der ist von meiner Mutter. Ne, den hat sie zum Abitur geschenkt bekommen von ihren Eltern. Der ist nicht wahnsinnig wertvoll. Okay, Mama doch.
Ihr habt ein Problem, und ihr habt einen teuren Ring da liegen.
Ja, und der ist... Oder andere Sachen auch, die sind einfach manchmal weg und ich weiß genau, ich habe sie dahin getan und dann finde ich die woanders wieder. Mhm. Also sie sind nicht, das Haus verliert nichts, sagt man ja immer, ne?
Für uns ein sehr bekanntes Phänomen.
Ja.
Ja, und was ist das? Also aber sie hat doch keine physische Kraft, es zu bewegen.
Das ist die sogenannte Telekinese.
Das ist tatsächlich was, wo ich immer noch drauf warte. Also ich bin bis jetzt noch nirgendwo bei gewesen, wo man im direkten Blickfeld irgendwas hatte, was sich bewegt hat.
Also das ist ja auch das ist, was wir aus den Filmen mitnehmen, dass dann jemand sagt, hier bewegen sich Stühle im Raum oder Poltergeist-Phänomene. Genau, dann fliegen Schränke genau. zu oder irgendwas.
Zack, ein Poltergeist-Phänomen ist übrigens etwas ganz anderes, aber ich habe schon gesehen, okay. wie sich etwas bewegt
Nein,
hat.
Nein, erzähl.
Und zwar haben wir da auch gedreht und wir waren aber mit dem Dreh schon fertig. Und das war ein altes Hotel, was auch schon ganz schön runtergekommen ist und so. Und die hatten, unsere Klienten, die haben irgendwann mal mit einem Ouija-Brett.
Also, oh, das habe ich mal in der Jugend gemacht, das war grauenvoll.
Da haben die halt in diesem Haus dieses Brett und da kamen, weiß ich nicht, so viele gruselige Sachen raus. Und dann haben die das Brett versteckt und haben die Plazette nicht mehr gefunden und, und. Und an dem Abend sagt er, ja, wir haben die wiedergefunden und die ist in so einem... In so einer Metallschüssel lag die. So ungefähr 2 Meter.
Entschuldigung, was lag da drin?
So eine Plazette. Also was die, ist das? Das Ding, was Borschett man...
vom Ouija-Board.
Das Ding, wo man den Finger drauf legt.
Ja, genau.
Ich habe das mal gemacht, schiebt. Das ist so lange her, das war so gruselig, das erzähle ich nachher auch noch. Ja, Entschuldigung, sprich
weiter. So, und da standen noch 2 Teammitglieder links von mir und wir guckten aber alle nach vorne und wir standen im Eingangsbereich dieses Hotels, da war auch eine Theke und einige standen eben hinter der Theke, neben der Theke und wir so davor und wir haben dann nochmal so kurz drüber geredet und ich guckte nach links und dachte mir so, was fliegt denn da? Also so doof, wie man manchmal ist, ne? Und dann dachte ich, was fliegt denn da? Und dann ist das vor unserem Klienten gelandet. Und da war ein Riesenaufruhr. Oh Gott, wie konnte das jetzt? Es flog aus dieser Metallschüssel im hohen Bogen.
Ich habe Gänsehaut, das ist so
und
krass.
Ich habe es ja gesehen. Und wir haben, das wurde einfach direkt aufgehoben und krass. So, und ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie das passiert ist.
Einer wollte euch ein Zeichen geben. Und ich finde es immer so bescheuert. Warum denken die Leute, das kann nicht sein, ja, das denkt die sich aus, sie wollen Aufmerksamkeit. Und ich glaube das wirklich, wirklich, ich glaube das, dass solche Dinge passieren. Also warum soll es keine paranormale Aktivität geben? Warum müssen Menschen sich immer alles erklären müssen?
Heute weiß ich, dass es das gibt. Ja, aber wo ich das Team gegründet habe, wusste ich es eben nicht. Aber heute kann ich sagen, nach all dem, was wir aufgenommen haben, was wir herausgefunden haben, was wir selbst erlebt haben, kann ich sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod und die Verstorbenen sind zu sehr viel in der Lage. Mhm. Sehr, sehr viel. Mhm. Also Dinge, wo wir selbst sagen, oh, das war jetzt natürlich erklärbar. Selbst dazu sind die imstande. Die können Dinge verschieben oder verschwinden lassen. Und du hast 12.000 Mal an dieser Stelle geguckt.
Und es ist nicht da gewesen.
Und irgendwann guckst du wieder und denkst dir, hä? Da liegt es doch. Da habe ich doch schon 100 Mal geguckt.
Genau, an der, das ist mir auch oft, das passiert mir auch oft. An der gleichen Stelle ist es dann auf einmal und ich denke, ich bin doch nicht bescheuert. Ich hinterfrage das heute nicht mehr, weil ich immer denke, irgendwo wirst du es schon wiederfinden. Aber genau mit diesem Ring passiert es oft. Ich frage mich nur, Mama, was möchtest du mir sagen?
Mama, und
warum
will ich
passiert
ärgern.
Das beim Christoph nicht?
Weil also ich keinen Ring
habe. Den Ring nicht rumliegen.
Ja. Ist das so?
Nein, aber jetzt mal
wäre,
ganz...
Wäre...
Kann ganz, sein.
Wenn du jetzt gerade jetzt sagst, du hast...
Entschuldigung. Gerade wenn du sagst, ihr hatte da gestern eine Feier, da waren viele Leute, dass ihr einfach sagte, ey, lass den nicht einfach da rumliegen.
Ja. Das kann natürlich sein, ne?
Okay. Also, wo ich noch auf jeden Fall zu kommen möchte, wir haben ja nicht nur unsere Gerätschaften, sondern auf der anderen Seite auch die Medialität. Das sind ja so die Wahrnehmungen, die jeder Mensch von uns eigentlich hat. Und bei den einen sind die mehr ausgeprägt und bei den anderen muss man halt sehr an der Oberfläche kratzen, um überhaupt eine Wahrnehmung zu haben. Manchmal sind wir aber auch so überladen mit Sorgen, mit Problemen, mit Dingen, die wir so zu tun haben, dass wir das einfach nicht zulassen können. So, oder auch so skeptisch, dass man gar nicht sagt, ich glaube da eigentlich nicht dran, ich lasse das gar nicht zu. So, aber bei Mario ist das Schöne, er lässt es zu und er hat ganz häufig auch diese Wahrnehmung, die uns dann bei den Fällen helfen. So, und so war es mal zum Beispiel in Oberhausen. Dort waren wir und da hat Mario einiges wahrgenommen. Rebecca.
Na guck, danke.
Ja, sehr gute Überleitung.
Ja, ich komme zu Wort. Ja. ja, waren schon so einige Sachen. Also ich bin kein Medium, also nicht wie jetzt zum Beispiel bei TLC oder wie auch immer, so eine Teresa Caputo, die wirklich ganz groß im Business ist.
Also an der Stelle TLC, der Fernsehsender, genau. Tender Loving Care, und das ist der Fernsehsender, da gibt es dann halt auch solche
Sender. Okay, okay. Den Long Island Medium, ja. Und okay. Es gibt da so halt Mediale, die da auch groß im Business sind, die auch richtig Kohle dafür nehmen. Ich bezeichne mich nicht als Medium, aber als medial. Das heißt, ich kann das auch nicht steuern. Also ich bin jetzt, ich komme nicht irgendwo hin und sage so, boah, ich nehme jetzt hier auf jeden Fall was wahr. Aber vielleicht diese Offenheit dafür führt schon bei Untersuchungen gelegentlich dazu, dass ich Namen wahrnehme. Ich sehe die auch nicht. Das ist jetzt nicht wie bei anderen Medien irgendwie, die sagen, ja, ich sehe da jemanden stehen oder wie auch immer. Und in dem Fall in Oberhausen war es tatsächlich so, da war ich noch relativ neu im Team gewesen. Da sind wir zu einer Familie gerufen worden, wo sie mit ihrem neuen Partner zusammenlebte und in einer Wohnung, die vorher getrennt war. Also die haben zwei Wohnungen zusammengelegt gehabt. Und auf der einen Seite war der verstorbene Partner von der, die da jetzt mit ihrem neuen Mann lebte. Und auf der anderen Seite war halt eine Wohnung, wo er ein Fotostudio hatte. Auf jeden Fall, während der Untersuchung stand ich da in diesem Raum und hatte das Gefühl, dass ein Kind bei mir steht, ein Mädchen bei mir steht. Und wie gesagt, ich war relativ neu im Team. Ich war auch da unsicher im Gegensatz zu heute, wo ich die Sachen dann direkt ausspreche, wenn irgendwas ist. Und ich sagte dann, da ich auch selber eine Tochter habe, die ist mittlerweile 14, und ich sagte dann, pass mal auf, wenn du mir irgendwas sagen willst, nimm mich bei den Händen. Und in dem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie mich an den Handgelenken packt und festhält. Und ich hatte dann wirklich einen Namen im Kopf. Ich wusste, wie sie aussieht, wie alt sie war, dass sie gestorben ist. Ich hatte Schmerzen im Nacken gehabt. Das heißt, dass das darauf hindeutet, dass sie irgendwie mit dem Genick irgendwie Probleme hatte, in Anführungsstrichen. Gut, das hatten wir dann an den Mieter oder an den Klienten weitergegeben. Und wo wir da waren, das war Oberhausen, genau. Mhm. Und die wohnten am Anne-Frank-Platz. Das heißt, zu Zeiten des Dritten Reichs war da eine sehr große jüdische Gemeinde gewesen.
Wow.
Und dieser Platz wurde tatsächlich dazu genutzt, um da Exekutionen durchzuführen.
Och.
Und vom dem, was ich wahrgenommen habe, Rebecca, 7, 8 Jahre alt, blond, und dass sie halt tatsächlich durch Genickbruch gestorben ist.
Also gehängt?
Nee, nicht gehängt, sondern tatsächlich im Hausflur durch einen Tritt.
Also runter, die Treppe runtergestoßen?
Ja. Das lässt sich natürlich nicht, ich kann keine Beweise dafür erbringen.
Ja.
Das ist das, was ich in dem Moment wahrnehme, was ich auch so weitergeben kann. Und der Klient ist dann aber hingegangen und hat bei der Stadt Oberhausen, ich weiß jetzt nicht, wo es
erfragt hat. Anforschung, genau, Nachforschung angestellt.
Genau, richtig. Und tatsächlich war es wohl so gewesen, dass in der Wohnung eine Familie Rosenbaum gewohnt hat, die eine Tochter hatten, die Rebecca hieß. Und die tatsächlich so umgekommen ist.
Mein Gott. Und wie kann man jetzt helfen, ja, einem solchen Geist, aber auch eben der Familie, die dort lebt, Erleichterung zu verschaffen? Also euer Job ist dann welcher? Ihr habt das herausgefunden, ihr habt das gespürt und gesehen und erlebt. Aber was kann man dann tun, um den Geist irgendwie, um ihm Linderung zu verschaffen?
In dem Moment war es tatsächlich so, dass das Mädel einfach gehört werden wollte oder ihre Geschichte erzählen wollte. Das hat ja im Endeffekt keine Auswirkungen gehabt. Also sie hat da jetzt leider dafür keinen Stolperstein gekriegt oder so, was ich sehr schön finde, diese Geste.
Ja.
Aber sie war dann tatsächlich auch mit bei mir zu Hause. Das heißt, ich habe sie im Prinzip mitgenommen.
Wir nehmen die Arbeit auch manchmal mit nach Hause.
Auch wenn ihr das nicht,
das ist nicht gewollt.
Wollt,
nee, das ist nicht gewollt.
Das heißt also, der Geist ist jetzt mitgekommen.
Ja, weil wenn man medial ist, kann es eben passieren, dass die Leute dich als so wie ein Leuchtturm, keine Ahnung, du ziehst dann wirklich Seelen
die Schiffe an.
Das, ja, genau. Ja. Und in dem Fall war es halt so, dass sie mit nach Hause gekommen ist. Ich dann aber irgendwann sagte, dass sie halt ins Licht gehen soll, dass sie halt gestorben ist. Und tatsächlich war es auch so gewesen, dass meine Tochter sie wahrgenommen hat, dass meine Frau sie gesehen hat. Tatsächlich, sie dachte, meine Tochter steht hinter ihr.
Ach.
Aber sie war irgendwann, einfach weg gewesen.
Und dann darf ich mir das dann so vorstellen, dass du mit ihr richtig gesprochen hast? Also laut hast du gesagt, so Rebecca.
Ja. Jetzt nicht vor der ganzen Familie, aber schon, wenn ich alleine bin, dass ich das dann auch mache. Und gerade in letzter Zeit war es halt wieder so, wenn wir unterwegs waren, auch bei einem Fall hier in Köln zum Beispiel, wo wir dann bei einer Familie waren. Wir saßen im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer, wo die meisten Phänomene halt waren. Und ich sagte zu der Klientin, ich will jetzt keine Namen sagen. Weil
nein. Vielleicht kennen wir die sogar noch.
Man weiß es nicht.
Nee, eben.
Und ich sagte zu ihr, pass mal auf, sag ich, eine Frau, Name so und so, mit M. Und sie so, das ist ja verrückt. Das ist meine Oma. Und da kamen dann aber noch ganz viele Sachen nach. Weil ich konnte ihr beschreiben, wie sie aussieht. Sie hat mir ja auch Fotos gezeigt. Ich sagte, war eine lustige, weil ich habe sie so wahrgenommen, dass sie die ganze Zeit am Lachen wäre. Mhm. Und das waren dann so kleine Details. Und sie hat dann zum Beispiel am Tag danach bei ihrer Mutter gefragt, weil ich sagte, war die im Karneval aktiv? Und sie sagte, ja, Köln ist ja eigentlich jeder im Karneval aktiv. Und bei ihr war es tatsächlich so gewesen, dass ihr Oma früher eine Büttenrednerin war.
Ach.
Und dann hatte ich noch einen Namen im Kopf, einen männlichen Namen.
Es gibt Hoffnung. Jenseits.
Wenn man es mag.
Ja, auf jeden Fall. Für manche wäre es die Hölle. Auf ewig im Kölner Karneval.
Ja, genau. Ja, für mich nicht.
Entschuldigung.
Ich finde das auch gut.
Und ich hatte noch einen Namen wahrgenommen, den ich auch gesagt habe. Nee, sagte, kann sie gar nichts mit anfangen. Und der Name, den ich dann noch drin hatte, war tatsächlich ihr Uropa gewesen. Das war die Uroma, das war der Uropa gewesen, der im Krieg verschollen war. Also passten die Namen beide. Und dann frage ich mich dann immer, woher kommt das? Also das ist ja nichts, es gibt wie viele Millionen Namen irgendwie, dass ich ausgerechnet dann zwei Namen drin habe, die auch zu dem Fall passen.
Ja. Ich will auch was fragen.
Ja, ich möchte aber zuerst etwas fragen.
Moment.
Denn was mich interessiert ist, dass ihr habt ja anfangs erwähnt, dass diese Geister zeitlos in einer anderen Dimension existieren. Und irgendwann ist ja für uns auf jeden Fall nach gefühlter oder gedachter Zeit ja der Punkt gekommen, an dem sie dann ins Licht geschickt werden, dass sie dann gehen sollen. Wenn ich das jetzt aus meiner Warte so beobachte, dann ist das ja vielleicht eine sehr langweilige. Was machen die ganze Zeit?
Also in Sachen Medialität bin ich jetzt, wie gesagt, ich bin kein Medium.
Ja.
Aber ich interessiere mich natürlich für das Thema und höre dann auch gerne anderen Medialen zu, die dann darüber berichten.
Hm.
Und das Medium, der ich da so folge, die sagt halt, und dass eigentlich die Seelen sofort ins Licht gehen, dass sie eben auf der anderen Seite sind.
Genau.
Aber eben, wenn irgendwelche Situationen sind, dass du irgendwie Stress hast oder wie auch immer, dass einfach eine Notsituation ist, oder dann sind sie auf einmal da, weil sie dir vielleicht von der anderen Seite noch was sagen wollen oder noch helfen wollen.
Genau, sie wollen helfen.
Genau, richtig.
Ich habe zwei Fragen an dich. Welche Phänomene hast du denn bei dieser Kölner Frau im Kinderzimmer, oder was haben die erlebt, dass sie dich gerufen haben oder euch gerufen haben?
Das kannst du, glaube ich, genauer sagen, was bei denen los war, weil das im Vorfeld, die Vorgespräche führt Melanie.
Okay.
Und ich kann aber dazu sagen, schon vor Ort ist keines der Geräte in irgendeiner Art und Weise ausgeschlagen.
Aber man muss ja auch selber so das Gefühl haben, ich möchte gerne Hilfe haben. Ich habe auch eine Sache, wo ich euch gleich um Rat fragen werde. Aber es muss ja irgendwas passiert sein, dass sie euch ansprechen. Also dann muss man eine Antenne dafür haben, man muss es glauben und man muss denken, Mann, ich will jetzt einfach eine Sache mal auf den Grund gehen, schaden kann es ja nicht.
Ich sag mal so, wo wir zu ihr gekommen sind, reingekommen sind, sagte sie, willkommen im Haunted Mansion, also willkommen im Geisterhaus.
Mhm.
Sie hatte da auch keine Angst vor, aber sie findet das halt sehr interessant, das ganze Thema, und wollte halt wissen, wer gegebenenfalls da ist.
Und noch eine Frage, wenn du sagst, du nimmst wahr, wie darf ich mir das vorstellen? Also einfach nur eine Wärme, eine Kälte, eine Berührung, manchmal sehen schemenhaft. Was meinst du?
Eigentlich, das hört sich vielleicht bescheuert an, wie ein Film, der im Kopf abläuft.
Aber
das sind Informationen, wenn ich da bin oder so, ich gehe da nicht mit großen Erwartungen hin. Das heißt, man muss gucken, was passiert. Ich glaube, wenn man zu sehr darauf versteift ist, dass da was passieren muss, dann passiert meistens nichts. Dass, wenn ich dann da bin, dass ich versuche, den Kopf freizumachen, soweit es geht, und dann einfach die Sachen wahrnehme, die mir so in den Sinn kommen.
Mhm.
Das ist das auch, wo ich anfangs schlecht mit umgehen konnte, wo ich gesagt habe, ist das jetzt, was ich mir eventuell einbilde? Man kann sich ja auch vom Kopf her dann eine Story zusammenstricken. Na, aber das ist dann schon wieder die Sache, wo man sagt, da ist es dann nicht mehr seriös.
Nein, man belügt sich ja dann auch selber. Ja, das macht ja gar keinen Sinn.
Richtig. Wenn jemand kommt und sagt, der hat eine blühende Fantasie oder so. Ne? Aber das ist ja auch nicht offensichtlich nicht dein Bestreben.
Richtig. Und da ist es eben die Sache, wenn dann solche Dinge sind, wo ich dann Namen habe, die sich im Nachhinein auch bestätigen, wo sich dann ein Bezug auch zu den Klienten herstellen lässt. Für mich persönlich, ich finde das immer klasse. Das ist dann für mich so ein Erfolg. Und das ist ja auch teilweise das, wo du den Leuten dann schon alleine dadurch helfen kannst.
Mhm. Ja.
Ist so, wie gesagt, jetzt hinzugehen und zu sagen, so, ich bin Medium, ich biete mich den Leuten an, ich will damit Geld verdienen, finde ich unseriös. Also in meinem Fall würde ich es unseriös finden.
Ja. Ist das denn eine Frage, habt ihr über eure lange Zeit, die ihr das jetzt schon macht, hinweg festgestellt, dass die Geister lieber an Personen oder an Orte gebunden sind? Und wenn an Orte, was für Orte sind denn da? Ich denke immer an so eine alte Villa oder irgendein verfallenes Haus, das also eine reiche Geschichte, eine lange Geschichte hat, wo schreckliche Dinge passiert sind. Oder binden die sich eurer Erfahrung nach an die Familie, also an diejenigen, die nach ihnen gekommen sind?
Es gibt tatsächlich beides. Also einmal kommen die eventuell zurück an den Ort, an dem sie gearbeitet haben. Wir haben das zum Beispiel mal in der Turnhalle gehabt. Da haben die Leute, die nachts in der Turnhalle den Boden immer wieder verlegt haben, für ein Basketballteam, die haben da Spukerlebnisse gehabt. Und da haben wir eben festgestellt, dass da der alte Hausmeister, der sehr verbunden war mit dem Sport, mit den Sportlern und so, der ist da an einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. Er kam halt immer wieder und hat die dann so ein bisschen geärgert. Ne? Und dann gibt's aber auch Familienangehörige, die zu eben noch den Lebenden kommen, die denen noch was sagen möchten. Und dann gibt's aber auch welche, die haben dort früher gewohnt und sagen dann auch ganz klar, also das, was ihr hier gerade mit meinem Haus macht, gefällt mir überhaupt nicht.
Ach du je.
Also dann werden dann plötzlich... Da werden dann plötzlich Sachen
verschoben,
weggelegt, kaputt gemacht oder ähnliches, wo die sagen, nee, was macht ihr hier für einen Scheiß in meinem Haus? Ne? Aber wozu ich eben gerade noch was sagen wollte, sind eben Kinder. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die eben Kinder wahrnehmen oder auch glauben, dass da verstorbene Kinder sind. Und dann nehmen wir meist unseren Bubadi zur Hand. Den habe ich ja auch mitgebracht.
Ach, um die Kinder dann
quasi zu kriegen. Das ist ein kleiner Teddybär.
Geisterkinder.
Als Triggerobjekt.
Das ist ein braun-weißer Teddybär.
Genau.
Der sitzt jetzt hier vor uns auf dem
Tisch.
Ich
kann den mal kurz hier hinten anmachen. Dann mal gucken, ob der jetzt was sagt. Stellt sich gleich ein. Und der stellt nämlich auch Fragen. Selbstständig.
Na? Nicht dir, nicht heute.
Ja. Heute nicht.
Ist da eine Mechanik drin?
Ja, na klar. Da ist also komplett eine Mechanik verbaut und der stellt eben auf Englisch Fragen.
Da sind Sensoren drin verbaut.
Aber warum auf Englisch?
Fragen eingesprochen oder programmiert?
Weil die meisten Sachen, die wir hier auch liegen haben, werden tatsächlich übers Ausland vertrieben.
Ach so, aber aber versteht der Geist? Ist der, das ist eine interessante Frage. Ist ja krass.
Das wollte ich mich auch fragen. Also wenn jetzt, du bist irgendwo ein Geist, taucht auf oder ist an einem Ort, der ist hier gestorben, aber ist vielleicht Türke gewesen und hat nie Deutsch gelernt.
Dann kann er aber Deutsch.
Spielt keine Rolle. Also der Bubadi stellt, wie gesagt, auf Englisch Fragen. Der fragt zum Beispiel, what is your favorite color? Mhm. Und die Antwort war, gelb. Mhm. Auf unserem Diktiergerät. Also der wird dann abgestellt, zum Beispiel im Kinderzimmer. Davor legen wir ein Diktiergerät und gehen raus. Na, Kinder sind ja sowieso nicht vor Ort bei uns und wir sind dann halt ganz woanders im Haus unterwegs. Und dann, man hört aber, dass es eingesprochen, das ist nicht jetzt ewig weit weg, sondern es war direkt davor und die Antwort kam auf Deutsch, gelb.
Ach.
Wahnsinn. Und ist eigentlich die Uhrzeit wichtig, wenn man so eine Sache macht? Also macht ihr das lieber abends im Dunkeln oder geht es auch tagsüber abends im Dunkeln?
Ja, wir sind abends vor Ort. Aber nicht, weil es dann dunkel ist. Nicht, weil dann meistens der Spuk ist, sondern weil es im Haus und in der Umgebung ruhig leiser ist. Wird.
Ach so,
genau. Also der Nachbar fängt nicht an zu saugen abends um 11. Ja, oder die Kinder rennen dann mit dem Ball über uns durch die Wohnung. Oder von draußen hört man mehr Lärm. Sondern wenn wir aufnehmen, muss es leise sein. Deswegen ist es auch gut, so wenig Menschen wie möglich in einem Raum. Und deswegen haben wir auch unsere Klienten immer bei uns. Dann wissen wir ganz genau, wer hat jetzt hier ein Geräusch gemacht. Wir waren zum Beispiel letzte Woche auf einer PU. Da ist soweit nicht viel passiert.
PU ist eine
paranormale Untersuchung.
Ach so, okay.
Und wir haben halt immer wieder und immer wieder Fragen gestellt, haben versucht, in jede Richtung zu denken, dass eben der Verstorbene, der eventuell da ist, uns irgendwie ein Zeichen gibt. Hat aber nicht getan. So, jetzt kamen wir darauf, okay, wenn derjenige schon so lange verstorben ist, dass er gar keine Elektrizität bzw. keine Geräte kennt.
Was ja krass.
Weiß er vielleicht.
Kenn ich nicht, WhatsApp.
Genau, hier. Was ist das? Hexenwerk.
Ich hatte nur iPhone 4.
So, dann kamen wir darauf, okay, vielleicht kann er das nicht.
Das finde ich ja
krass. Oder findet das, ne? Das, find das selber irgendwie komisch. Dann hat der Mario gefragt, ja, kannst du vielleicht hier klopfen? Und dann hörte man fast unmittelbar danach ein Klopfen.
Boah, das finde ich hart. Echt, das ist.
Das war aber leider das Einzige, was wir an diesem Abend erlebt haben. Ah. Und so ist es nämlich meistens. Die meisten denken, oh, kann ich mit euch einmal auf Geisterjagd und total geil, ja, Action und wie im Fernsehen und was man da nicht alles sieht und Dinge bewegen sich, berühren sich. Nein, meistens sitzen wir im Dunklen. Da muss ich immer schon aufpassen, dass ich nicht einschlafe, weil eben nichts passiert.
Naja,
wir haben jetzt nicht mehr, so wie ganz am Anfang, natürlich.
Diese Spannung und Euphorie.
Ja, wenn man das immer wieder erlebt, dann.
Also ihr beide, wenn ihr uns zum Beispiel mal begleiten würdet.
Würde ich sehr gerne tun.
Ja.
Können wir gerne machen, ist alles möglich. Dann hat man zum Beispiel hier, ganz früher weiß ich noch, ne, hatte ich meinen Gaussmaster in der Hand. Mhm. Kannst du das mal zum Ausschlag bringen? So zittern, man war da mit so einer Anspannung und passiert das jetzt? Es ist passiert und dann denkt man so, ja geil. Ja. Ne? So, das will man ja. Man will ja Reaktionen haben. Das natürlich. Ist ja auch das, was Mario und mich so antreibt.
Das war ja auch damals auf der PU, wo wir waren, in einem Haus von einer Bekannten. Wir stehen auf der ersten Etage, ein ganz altes Haus, ein Fachwerkhaus. Und sie hatte eh das Gefühl, dass sich da einiges tut und sie da auch einiges wahrgenommen hat. Und wir stehen auf der mittleren Etage. Und hören auf einmal oben, tap, 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 9 Schritte. Und Melanie sagt so, gehst du hoch? Ich so, ne, auf gar keinen Fall. Mhm. Also das war wirklich so ziemlich am Anfang. Heute würde ich hochrennen, gucken, aber
du mit der Zeit wahrscheinlich ist auch nichts sehen.
Aber es war so, wir haben uns erstmal kaputt gelacht, weil der Mario hat nicht gesagt, nö, auf keinen Fall, sondern der sagt, auf keinen Fall. Also erstmal so total entsetzt. Ne? Natürlich, wir sind hochgegangen, nicht alle, ein anderes Teammitglied von uns ist hochgegangen, hat geguckt, nein, da war niemand. So, dann ist es wichtig, auch skeptische Menschen im Team zu haben.
Mhm,
die auch sagen, Moment Leute, überlebt mal, was könnte es gewesen sein? Es ist eine Doppelhaushälfte, ein altes Fachwerkhaus. Wahrscheinlich wurden die Balken durchgehend
dass
verbaut,
der Nachbar gelaufen ist.
Dass der Nachbar das gelaufen ist, ganz genau. Und vielleicht haben durch Vibration, dass wir nur dachten, der läuft jetzt über uns.
Allerdings war es so gewesen, dass da niemand zu Hause war.
So, und das ist bei uns auch so. Wir nehmen unsere Klienten ernst, wir nehmen die Fälle ernst, wir nehmen die Spukerlebnisse ernst, aber uns nicht so. Hm. Also wir haben auch selber sehr viel Spaß miteinander. Wir lachen viel, wir lachen auch viel mit unseren Klienten. Ja, aber alles schön im Rahmen. Soll ja auch Spaß machen. Und
natürlich.
Trotzdem ist es so, dass es die Leidenschaft, die uns antreibt. Nur, dass es eben nicht so ist, wie sich viele vorstellen, dass sie meinen, jetzt laufen die ganzen Geister durchs Haus und das ist total gruselig und actionreich. Sondern meist muss man sitzen, man muss warten,
viel
man
Zeit
muss Geduld
mitbringen.
Haben.
Warten,
es ist nicht wie bei Ghostbusters.
Warten,
ja?
Warten. Das wie bei einer TV-Produktion.
Leider nicht, genau. Das ist mir schon klar. Also ich wollte euch was fragen. Also ich bin in ein Haus eingezogen, das 21 oder so, 1921 gebaut wurde, glaube ich. Und es ist da wirklich viel passiert. Also Sturmschaden, Brandschaden, Wasserschaden, Schimmelschaden. Es ist ständig irgendwas kaputt. Also So, wo ich denke, in dem Haus, in dem ich vorher gewohnt habe, ist in 15 Jahren nie irgendwas passiert. Und das ist deutlich, ich sag mal, deutlich, also marode will ich jetzt nicht sagen, weil mein Bruder wohnt da drin. Aber es ist deutlich.
Es ist ein Nachkriegshaus, ne? Ja, aus Pressschutt gebaut. Ja, genau, so, die anderen Sachen hatten noch bei dir kräftige Steine.
Man hat auch, bei den Bauarbeiten am Nachbargrundstück hat das der Räumungskommando hat eine nicht detonierte Zweite Weltkriegsbombe auf der Grundstücksgrenze gefunden und hat die auch entfernt. Ja, ja. Oh. Also genau auf der Grundstücksgrenze. Und ich habe nie so darüber nachgedacht, aber das letzte Jahr war so vertrackt mit diesem Haus schon wieder. Wir hatten einen Brandschaden, eine Feuerwehr, alles musste weggeschmissen werden, war Vollkatastrophe. Dann ist irgendwann eine Terrassentür von draußen nach drinnen reingefallen. Also Horror, Horror. Es gibt schlimmere Dinge im Leben, aber ich habe mich irgendwann gefragt, sollte ich die negativen Energien irgendwie loswerden? Vielleicht gibt es einen Spuk. Und ich habe dann, eine Freundin hat gesagt, eigentlich brauchst du einen Schamanen, jemand, der das ausräuchert, das Haus. Das habe ich dann schlussendlich aus Ägypten mitgebrachten
Weihrauch
selber gemacht. Ich habe den angezündet und bin wirklich unten durch das ganze Haus gelaufen und habe den Weihrauch quasi verteilt und habe dabei gesagt, bitte, wenn es Geister gibt in diesem Haus, bitte verlasst es, bitte lasst uns in Frieden leben, bitte geht ins Licht. Und meine Kinder haben gedacht, die Mutti hat sie nicht mehr alle, aber mir hat das auf jeden Fall Frieden gegeben. Aber was sagt ihr dazu?
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.
Und bei dir glaube ich auf jeden Fall, dass deine Mutter immer noch da ist und dir sagt, immer du kümmere dich mal schön drum.
Ich sitze jetzt hier und heule, müsst ihr mal sehen.
Und es ist wenn du das nächste Mal mit der Mutti sprichst, sag ihr bitte.
Sie braucht das Rezept für Gyros.
Ich würde gerne wissen, wo.